Du hast eben beschrieben, als du das erste Mal bei Papaji warst, dass es eigentlich gar nicht darum ging, was gesprochen wurde, sondern dass es einfach um diese Präsenz ging, die du wahrgenommen hast. Und das beschreibt ihr beide ja auch bei den Treffen, bei den Satsangs, die ihr anbietet, dass das Wesentliche, was im Satsang passiert, nicht das ist, was gesprochen ist, sondern dass da was passiert, was ohne Worte einfach passiert oder was ohne Worte da ist. Könnt ihr mal sagen, was genau ist denn das, was da dann passiert?
Das wollen wir jetzt mal genau sagen, ja? Was da nicht in Worten passiert.
Und passiert ist ganz schön, dass du das auch gewechselt hast, von passiert zu da ist, ja? Weil es ist eher so, dass passiert, dass nicht passiert. Ja? Das passiert, dass wir wirklich uns erlauben, dass nichts geschehen muss und auch nichts, was geschieht, nicht geschehen sollte. Ja. Denn das ist der normale Strom unserer Gedanken, dass wir denken, es muss dauernd das geschehen, ich muss etwas erfahren, etwas Bestimmtes erfahren, weil darin liegt ja vielleicht dann Sinn und Befriedigung. Oder aber bestimmte Erfahrungen sollten gar nicht raus, was auch eine Aktivität ist. Also, nee, das soll jetzt lieber nicht hier sein, ja, oder das soll hier sein. Das heißt, ständig ist unser Geist mit Passieren und Geschehen beschäftigt und verpasst darüber diese tiefe Ruhe des einfach nur Daseins. Ja. Und irgendwie scheint es so zu sein, dass im Satsang dort besonders intensiv diese Möglichkeit offenbar wird, dass eben nichts passieren muss, dass wir uns entspannen sozusagen in die Wahrnehmung der Identität mit dem Sein, dem Dasein und das genießen. So, und aber das ist auch überhaupt gar nicht wirklich zu beschreiben, weil unsere Sprache funktioniert auch immer so, dass wir beschreiben in etwas, das geschieht, etwas, was wir benennen können, etwas, was ein Objekt ist. Und das ist kein Objekt, sondern es ist das, was da ist, was alles wahrnimmt.
Und das ist das, wofür ein lebender Lehrer einfach hilfreich sein kann, auch wenn wir an Orten, an heiligen Kraftorten sind, wie
den Ganga oder Lehrer oder Lehrer in jeder Form. Für mich ist es so, dass ich auch sozusagen Ganga als Fluss und Arunachala als Berg, das sind die Orte, wo ich für mich selbst wirklich lebendig erfahren kann, das können auch Lehrer sein. Ja? Alleine nur der Berg oder alleine nur der Fluss ist ein Lehrer in sich. Ja? Und natürlich auch ein lebender Lehrer auf eine Art. Ja, es scheint die Unterstützung zu sein, die Lehrer geben oder die von ihnen ausstrahlt, ohne dass sie es wollen.
Und natürlich ist es für uns, solange wir als eine menschliche Form identifiziert sind, in gewissem Sinne leichter, das dann in einem anderen Menschen zu sehen, ja? Oder es ist wie leichter, das dann zu übertragen, zu sehen, ah, okay, das ist für mich auch möglich, ja? Solange ich glaube, kein Berg zu sein oder kein Fluss zu sein, ist es sonst sehr leicht, irgendwie auf diese Unterscheidung reinzufallen und zu glauben, ah ja, für den Fluss ist das natürlich einfach zu fließen und für den Berg ist das natürlich einfach reglos zu sein. Aber für mich als Mensch, es ist leichter zu sehen, dass das möglich ist, wenn ich es in einem anderen Menschen sehe.
Ja, das ist vielleicht das Intensivste, was man mit einem Lehrer erleben kann, dass man die Reglosigkeit irgendwo ahnt oder sieht oder spürt in der Präsenz mit einem Lehrer und dann auch merken kann, die Reglosigkeit ist, zuerst wird sie auf den Lehrer projiziert, das ist auch normal, es ist der Lehrer, aber je mehr wir uns darauf einlassen, desto mehr merken wir auch diese Trennung in Schüler und Lehrer, ist auch nicht wahr. Ja? Das ist noch eine Regung des Geistes, zu sagen, ich bin hier und mein Lehrer ist dort und die Stille in meinem Lehrer ist mehr als in mir. Wenn das auch noch zur Ruhe kommt, dann kommt irgendwann diese Erkenntnis, ah, das bin auch ich. Ja? Das ist nicht wirklich eine Unterscheidung.
Könnt ihr, wenn wir da jetzt sind, nochmal was dazu sagen zu dieser Erkenntnis, ah, das bin ich. Das scheint ja so zu sein, dass es für viele Menschen Momente gibt, vielleicht auch schon bevor ihre, ich nenne es mal spirituelle Suche bewusst sozusagen gestartet wurde, dass es für viele Menschen Momente gab, wo es irgendwie anders war und wo was anderes durchschien und dieses Ja, das bin ich durchschien. Und in den Begegnungen im Satsang offensichtlich diese Möglichkeit, das zu erkennen, einfacher vorhanden ist. Könnte man sagen, dass sozusagen diese kürzeren Momente des Erkennens von, ah, das bin ich, irgendwann zu einer permanenten Erfahrung werden?
Zu einer permanenten Nichterfahrung, würde ich sagen. Ne? Oder es wird vielleicht immer mehr erkannt, dass dieses Das bin ich nicht mal eine Erfahrung im herkömmlichen Sinne ist, sondern der Hintergrund der Erfahrung. Und dass dann diese Gleichsetzung mit dem Vordergrund der Erfahrung, der Erfahrung der Person, immer weniger bedeutend wird und immer mehr gespürt wird, ah, eigentlich das Tiefere ist eigentlich dieser Hintergrund, auf dem das persönliche Leben, Erleben und Erfahren dann stattfindet. Ja. Ist immer mehr eine Entspannung in, ah ja doch, ich bin, meine Essenz ist das, was still ist. Ja. Und dann wird es immer sekundärer, was mit der Person ist. Ja. Oder mit dem Geist oder mit dem Gefühlsleben oder den körperlichen Empfindungen.
Das heißt, man könnte sagen, aus der Perspektive des Menschlichen betrachtet scheint es dann eine Entwicklung in der Zeit zu geben, die hinführen kann zu diesem Realisieren, das bin ich.
Wenn wir es so verstehen wollen, ja, und zugleich, wenn wir wirklich in das bin ich, wirklich unmittelbar, wenn wir das unmittelbar wahrnehmen, wo ist da Zeit? Ja? Zeit ist eigentlich ein Teil, eine Vorstellung, die zu dem persönlichen Leben gehört. Und dann auch dieser Fluss in der Zeit ist eigentlich etwas, was, als wenn der vergangene Zeitpunkt getrennt wäre von dem jetzigen Zeitpunkt. Insofern kann man eigentlich sagen, irgendwann wird die Erkenntnis eigentlich, das passiert sowieso alles in diesem Augenblick. Und es ist in dem Sinne auch wiederum aus der Zeit eher entkoppelt. Aber ja, in der Betrachtung von Zeit können wir wieder von Zeit sprechen. Und dann scheint es Phasen von Vertiefung zu geben. Phasen von Einsichten, intensive Einsichten. Und ich meine, auch von Papaji, ja. Ich finde das ganz schön, was Eli über Papaji auch, über Papajis Vermittlung auch gesagt hat und was da passiert ist manchmal. Ja, Eli meinte halt, bei Papaji, es wäre so erstaunlich gewesen, seine Kraft, seine Präsenz, dass die Leute, die zu ihm gekommen sind, reihenweise erwacht sind. Ja? Reihenweise wirklich auf einmal schlagartig diese Realisation erfahren haben. Ja? Und dann sagt Eli auch, und das ist auch meine Erfahrung mit einigen Menschen, die ich kenne, die bei Papaji waren, dass sie erwacht sind und wieder eingeschlafen sind. Dass praktisch die alten Muster von Identifikation eigentlich, wo dieser eine Moment, bei manchen reicht dieser eine Moment und sie schätzen den Wert und dann ist es wird es wahrscheinlich so eine kontinuierliche Vertiefung. Bei manchen Menschen sind diese anderen Kräfte einfach so stark, dass sie das selbst, wenn es so kraftvoll vermittelt wurde, wie von Papaji, dass das wieder überdeckt wird.
War das dann für euch in eurer, sag mal, persönlichen Geschichte, gab es ein Erlebnis, wo ihr einfach so klar erkannt habt, das bin ich und es war unwiderruflich da? Oder gab es eher irgendwann einen Moment, wo ihr gemerkt habt, huch, ich habe mich ja schon seit 3 Wochen nicht mehr mit mich als Person identifiziert, mit mir als Person identifiziert? Wie war das für euch?
Das ist die Auswahl, die du gibst, ja?
Also oder was auch immer passiert ist.
Noch, und ja und nein, ja. Sicherlich hat es auch beides das gegeben, was du beschreibst, ja? Wenn ich es recht verstehe, sowas wie, oder wenn ich es übertrage auf meine Erfahrung, sowas wie, wow, einfach diesen Moment von Einsicht und es ist alles klar. Und von da aus gesehen ist es völlig klar, dass das Alte nicht mehr wirklich greifen kann, ja? Dass das nicht mehr wirklich geglaubt werden kann, dass ich diese Geschichte sein soll. Ja? Und auch diese Aspekte von manche Sachen, die einfach wie abgefallen sind und Wochen, Monate, Jahre später habe ich gemerkt, wow, das ist gar nicht mehr gelaufen. Ja? Aber andere Aspekte durchaus. Also ich würde schon sagen, in meiner Erfahrung, also ich brauchte Nachhilfe. Ich war keine von denen, die irgendwie so reif und klar oder bereitwillig oder wie auch immer gesegnet waren, dass es irgendwie mit diesem einen Moment gereicht hat, im Sinne von, dass dann nie wieder Leiden oder Identifikation oder Verstrickung aufgetaucht ist. Ist aufgetaucht. Und für mich war es dann durchaus auch sehr nützlich, damit Nachhilfe zu haben sozusagen. Ja, und und wirklich diese Strukturen zu durchschauen. Und dass sich das in dem Sinne in dieser persönlichen Entwicklung in Raum und Zeit, wie es erscheint, nach und nach gelöst hat. Ja? Aber klar, auch wie Thorsten sagt, es ist wie, was erkannt wird, ist dieses Zeitlose, Raumlose, Ichlose, Unpersönliche. Und irgendwie auf mysteriöse Weise erscheint es so, als ob es nicht mit einer persönlichen Geschichte und einer persönlichen Entwicklung in Raum und Zeit gibt und das wie irgendwie immer transparenter wird oder immer fadenscheiniger wirklich, ja, und dann siehst du die einzelnen Fäden und wie sie laufen. Wow, okay, auch nicht wirklich.
Mhm. Okay, wie war das für dich, Thorsten?
Ich würde sagen, ja, es gab so einen Punkt, wo es so einen, ich nenne das so einen Durchbruch gab, ja, einen Durchbruch der normalen Gedankenmuster und Identifikationsmuster, wo es tatsächlich so einen Moment oder längere Momente davon gab, zu wissen, dass alles vollkommen in Ordnung ist, vollkommen, dass alles vollkommen ist, eine Art von Zuhause erfahren, ja. Und zwar nicht zu Hause als irgendein Ort, sondern wirklich zurückzukommen zu diesem tiefsten Sein und das als mich selbst zu erleben. Und da gab es einen Durchbruchmoment und sicherlich auch, ich weiß gar nicht, wann ich das wirklich realisiert habe, dass das ein Durchbruchmoment war. Ja. Meine damaligen buddhistischen Lehrer haben das nicht realisiert und ich konnte es, mein Mind konnte das auch noch nicht mal so wirklich verstehen, was da eigentlich passiert ist. Insofern ist es auch fast wie erst im Rückblick wurde klar, dass das ein entscheidender Punkt war während eines buddhistischen Meditationsseminars. Ja. Aber dann, und das spreche ich auch immer wieder von, wenn Leute mich fragen, gab es eine Zeit von Jahren, diese klassische Zahl 7 hört sich ganz gut an, die sage ich einfach dann, ja, wo es auch so ein kontinuierliches Abklingen all der Fehlmuster noch gab, ja, wo es irgendwie sozusagen angehalten hat. Und ich meine, ein klassisches Bild von Papaji ist der Ventilator. Ja, hier in Indien hast du immer die Ventilatoren, die an den Decken sind, ja, und die werden mit Strom betrieben. Und wenn du den Stecker rausziehst, dann ist der Strom zwar weg, aber der Ventilator hat noch Schwung und er dreht sich immer noch. Ja. Und am Anfang merkst du vielleicht nicht mal, dass der Strom rausgezogen wurde. Du weißt es nicht genau. Ist er raus oder nicht raus? Ja, aber er ist raus. Und dann ist der Ventilator, der wird sich ausdrehen. Das ist einfach sein Schicksal. Und sowas gab es eben auch, ja. Und ich meine, auf eine Art würde ich sagen, hört es nicht mal auf. Es wird immer noch langsamer. So immer noch, die Realisation wird immer tiefer. Aber sozusagen, das ist vielleicht dann passiert.
Ja? Wie kann ich denn das verstehen, wenn die Realisation da ist, wie kann sie dann immer tiefer werden?
Weil es gleichzeitig ist, wie das, was wir sind, ist sowieso hundertprozentig perfekt, ist schon immer da. Ja? Aber unsere Person, unser persönliches Wahrnehmungsmuster, was sich dem öffnet und sozusagen das Absolute, das Relative, erkennt das Absolute wieder, das wird vermutlich auch immer begrenzt sein, aber es gewinnt auch immer mehr die Fähigkeit, das Absolute bewusst zu erkennen, ja? Sich da hinein zu öffnen. Und das Absolute ist sowieso schon immer frei. Ja. Aber dass die Person das immer mehr erkennt und immer mehr ausstrahlt, und immer, dass es sich im Leben wirklich, wirklich zeigt, in den Alltagsgewohnheiten, in der Arbeit, in Sexualität, Beziehungen, Macht, Geldthemen, ja, dass das wirklich alles darauf verweist. Da scheint es immer mehr Vertiefung geben zu können.
Um es vielleicht mit einem Bild zu versuchen, ja, wie wenn du dir vorstellst, du identifizierst dich mit einer Wolke und du glaubst, okay, ich bin diese Wolke. Ja? So, hier fange ich an, da höre ich auf, ich bin eine Wolke, ich bin weiß, der Himmel ist blau, ich bin abgesetzt vom Himmel. Und dann erkennst du, wow, warte mal, eigentlich, wo sind da wirklich die Grenzen? Wie bin ich wirklich getrennt vom Himmel? Der Himmel ist auch nicht wirklich irgendwas, irgendwo, was blau ist. Eigentlich ist das eins. Und dann gibt es eine Zeit, wo es aus dieser Perspektive der Wolke vielleicht immer noch so scheint, wie ja, okay, aber hier gibt es noch was, da bin ich noch ein bisschen, und nach löst es sich auf und wird wie immer transparenter. Und je mehr du schaust und je mehr du siehst, ist es wie, es ist wirklich eigentlich eins. Ja? Aber hier gibt es vielleicht noch ein Stückchen, was noch dichter scheint. Ja? Und dann löst sich auch das. Und
Ihr hattet vorhin schon mal gesagt, dass eine Einladung einfach auch ist, alles da sein zu lassen, was da ist, nichts wegzumachen von dem, was eben auftaucht. Eine der wesentlichen Sachen, die im Satsang passieren kann. Speziell Gangaji benutzt das ja, würde ich sagen, sogar als Technik, einfach alles einzuladen, was an Gefühlen da ist und wirklich damit zu sein.
Ja und nein. Zu sagen, sie benutzt es als Technik, ist schon die nächste Falle im gewissen Sinne. Ja? Denn wenn wir das als Technik benutzen, funktioniert es nicht. Technik impliziert, da bin ich und ich benutze das als Technik, wende das auf etwas an, um damit irgendwas zu erreichen.
Um die Kontrolle zu haben.
Das ist genau nicht, was es ist. Ja? Sondern eigentlich ist es nur eine weitere Version dessen zu sagen, halt an, hör auf, ergib dich.
Ich nenne es eher eine Einladung als eine Technik. Ja? Eine Einladung an dich selber, wirklich alles unmittelbar zu erfahren. Und ja, wenn wir über Gangaji sprechen, dann finde ich das einer ihrer Vorzüge und die Art und Weise, wie sich durch sie diese Einladung vermittelt, dieses unmittelbare Erleben wirklich auch von allen Gefühlen, gerade den negativen Gefühlen, dazu einzuladen. Ja.
Wie sie das auf eine sehr geschickte Weise eben für unseren menschlichen Geist nachvollziehbar gemacht hat.
Und für unseren westlichen Geist auch.
Eben weil, ja, für den westlichen Geist, ja, wie du vorhin fragtest, ja, wie kann ich das denn jetzt machen, aufzuhören? Und das ist genau eine praktische Umsetzungsmöglichkeit dessen, ja, für diesen Geist, der glaubt, okay, ich muss halt irgendwas machen und ich muss auch irgendwas machen, um aufzuhören und ich muss also auch wissen, wie ich aufhören kann. Das ist eine Möglichkeit, wie du aufhören kannst.
Und das Erstaunliche, wenn wir Gangaji dabei betrachten, wie sie da mit den Menschen arbeitet, ist ja das wirklich, wenn, soweit ich es gesehen habe, bei jedem Menschen, der mit seinen schmerzhaften oder als schmerzhaft erfahrenen Gefühlen kommt, darunter diese Weite, dieser Frieden, dieses einfach, ja, ich bin das, zu finden ist. Und könnte man so sagen, dass sozusagen Gangajis Einladung, wie du sagst, einfach nochmal eine notwendige Ergänzung war der Lehren von Ramana und Papaji für uns, die wir im Westen sind, um es endlich zu begreifen?
Für manche ja. Ja. Für mich ja. Eine notwendige oder eine, was heißt notwendig? Es war für mich eine Ergänzung, um bestimmte Ebenen von Identifikation wirklich auch noch loszulassen. Ja. Genauso wie Ramanas Wer bin ich eine auf bestimmten anderen Ebenen gewirkt hat, wo vielleicht dieses Sprechen über Gefühle und das unmittelbare Erleben nicht greift. Oder ja, dann war es Ramana oder Papaji von der anderen Seite. Ja. Aber ja, ich finde das eine wunderbare Ergänzung. Wie wir auch in einem anderen Interview schon gesagt haben. Es finden sich, glaube ich, über die Entwicklung der Menschen einfach auch immer mehr spirituelle Lehren, die von verschiedenen Seiten auf dieselbe Essenz hinweisen. Und da ist das natürlich für viele anscheinend sehr, sehr hilfreich.
Könnte man dann andersrum auch sagen, dass der normale westliche Mind noch gar nicht reif genug ist, um die Lehre oder die Einladung von Ramana zu begreifen?
Es sind Verallgemeinerungen, ja.
Gibt es
normale
sowas
westliche
wie
Mind?
Den normalen westlichen Mind? Hm? Der Durchschnittsmind des westlichen Denkers. Ja, wahrscheinlich, wenn wir so sprechen wollen, ja, als ob es sowas gäbe wie den Durchschnittsmind des westlichen Denkers. Der ist wahrscheinlich mehr in so einem rational-logischen, unterscheidenden Denken schwerpunktmäßig beheimatet sozusagen, ja. Und da, ja, da ist das dann eine Sprache, die verstanden werden kann, ja? In diesem unterscheidenden Denken, das sagt, okay, das ist das Gefühl, das ist das, das will ich nicht. Das ist gut, das ist schlecht. Und darin diese Möglichkeit zu entdecken, beides direkt zu erfahren, direkt einzuladen und zu erkennen, was ungetrennt ist.
Und in gewisser Weise noch eine kleine Ergänzung, glaube ich auch, dass wir im Westen sozusagen uns auch teilweise einfach durch die Entwicklung unseres Minds auch teilweise entfremden von diesem direkten Erfahren, direkten unmittelbaren Erleben von Gefühlen zum Beispiel. Ja, dass der Mind im Westen so eine starke Kraft hat, so dieses Rationale, Rationalisieren, Analysieren, Das hat sehr viele Vorteile sozusagen in der menschlichen Entwicklung, aber es entfremdet uns auch von dem direkten, unmittelbaren Erleben und von der Hingabe, die vielleicht vorher da ist, bevor wir so sehr alles erklären können. Ja. Und gerade da auch anzusetzen und wieder alles zu integrieren, auch diese unangenehmen Gefühle, das ist, glaube ich, ein Teil dessen, was vielleicht auch Gangaji mitkommt.
Und dann vermutlich, ja, ist es in gewissem Sinne Voraussetzung, ja, wenn wir es so unterscheiden wollen, als ob es da verschiedene Schritte drin gäbe, ja, zunächst mal zu diesem unmittelbaren Erleben überhaupt wieder zurückzukommen, um dann darin fragen zu können, okay, und hier, wer oder was bin ich? Ja, denn das ist keine rationale, mentale Frage. Ja, das ist keine in dem Sinne Forschungsfrage, wie wir im Westen oft Forschung als so etwas sehr nüchtern, rational, dissoziiertes verstehen. Schon auch sehr nüchtern, aber ohne diese Trennung. Ja.
Wir haben jetzt eine Zeit lang über Gangaji gesprochen und über ihre Einladung. Könnt ihr nochmal in euren Worten sagen, für die Menschen, die jetzt dieses Interview hier sehen oder hören, wie funktioniert diese Einladung von Gangaji?
Also erstmal muss man auch sagen, auch Gangaji ist, wie würde ich sagen, wie jeder guter Lehrer oder gute Lehrerin, sehr vielfältig. Ja, es ist nicht nur, dass sie nur über dieses unmittelbare Erleben spricht, sondern auch das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Ja. Aber tatsächlich, wenn wir über diesen Aspekt sprechen, den wolltest du näher beleuchten. Ja. Mhm. Für mich gibt es da sowas wie diese Einladung, das, was erfahren wird, in seiner Reinheit zu erfahren. Ja. Und das ist, glaube ich, oft was wir vermeiden. Zum Beispiel, vielleicht ist es am deutlichsten mit sowas wie Traurigkeit, ein Abschiedsschmerz, nehmen wir mal. Ja. Jemand wird uns weggenommen oder wir verlieren jemanden oder jemand verabschiedet sich und dann gibt es oft so ein Schmerz zum Beispiel davon, ja, ich verliere jetzt diesen Mensch, meinetwegen beim Ende einer Beziehung. Ja. Und zum Beispiel mit diesem Schmerz neigen wir dann sehr schnell darauf zu reagieren, ihn entweder gar nicht haben zu wollen, nein, es tut mir gar nicht weh, ja, oder versuchen sofort zum Nächsten zu gehen, wie kann ich das vermeiden, dass ich mich jetzt einsam fühle und verlassen und wie kann ich die nächste Beziehung finden oder was hat das mit mir zu tun, bin ich falsch oder ist der andere falsch, wer hat was falsch gemacht, ja. So viele Art und Weisen, diesem direkten menschlichen Empfinden von Schmerz auszuweichen. Wenn wir damit innehalten können, wenn es da so einen Stopp gibt, okay, das mache ich nicht weiter, sondern ich erlaube mir, das total in seiner Reinheit, in diesem Brennen, in der energetischen Erfahrung im Körper, das wirklich zuzulassen, mein Herz brechen zu lassen, sagt Gangaji manchmal dazu, ja, dann sagst du, dann gibt es sowas wie, das Herz kann aufbrechen. Auf einmal ist der Schmerz nicht mehr Schmerz, sondern weitet sich oder fließt und offenbart eine tiefere Liebe, eine tiefere Zufriedenheit, einen tieferen Frieden. Einfach nur, indem er zugelassen wird und nichts damit gemacht wird.
Und dann ist das so besonders kostbar in gewissem Sinne, ja, dass wir genau darüber zurückgekommen sind, zu diesem Fließen, zu diesem Strömen, zu dieser Schönheit, ja, wie wir anfangs auch gesprochen haben von, okay, wir lieben diesen Ort so, weil er das so besonders unterstützt, dieses Fließen, dieses Strömen, dieses sich hingeben und darin die Schönheit zu erkennen. Und dann kann jeder Ort so unterstützend sein. Dann kann das, was wir für das Hässlichste halten, genauso unterstützend sein. Und dann sogar gerade das, ja, weil wir dann gerade in den Gefühlen, von denen wir glauben, die wären unerträglich oder damit könnten wir nicht glücklich sein. Und genau darin zu entdecken, da ist dieses selbe Ungetrennte, das ist, wie wir wissen, dass es wirklich bedingungslos ist. Das ist, wie wir wirkliche Freiheit, wirkliche grenzenlose Liebe erkennen.
Ja, und damit gibt es dann auch wieder verschiedene Offenbarungen. Ja? Wir haben jetzt über Traurigkeit gesprochen und vielleicht die Offenbarung von Liebe und eine Erfüllung, die nicht an Beziehung oder Partner gebunden ist. Und genauso können auch das ganze Spektrum von sogenannten unangenehmen Gefühlen, Angst, Wut, Scham, Verzweiflung, dieses Spektrum hat Offenbarung in sich. Offenbarung von tieferer Wahrheit. Und die können erfahren werden, wenn wirklich die Bereitschaft da ist, damit nichts zu tun. Das ist eine Art von Transformation, die man dann erlebt. Die Gefühle transformieren sich. Oder wir können dann die göttlichen oder die tieferen Qualitäten der Gefühle auch wahrnehmen. Und ich finde, das ist etwas, was wirklich habe ich zuvor noch nie bei jemand anders, einem anderen spirituellen Lehrer in dem Sinne gesehen. Das ist wirklich etwas, was Gangaji sehr betont hat und Ila vielleicht auch.
Wenn jemand an Freiheit interessiert ist, eine meiner Lieblingsfragen an euch, wenn sowas da ist, kann es denn Sinn machen, das eine, was ihr, oder ich frage nochmal von vorne, wenn jemand wirklich an Freiheit interessiert ist, ja, das eine ist, dass in der Präsenz des Lehrers sich eine Öffnung ergeben kann oder durch solche Einladungen wie von Gangaji, wenn wir mit unseren schmerzhaften Gefühlen einfach wirklich absolut da sind und nichts passiert. Und kann es oder macht es eurer Meinung nach auch Sinn, sozusagen zu schauen, wie funktioniert eigentlich diese Verschleierung des Selbst? Einfach zu sehen, wie funktioniert der Mind und wie funktioniert es, dass es eben nicht gesehen wird, dass ich all das bin, all diese Liebe, all diese Weite.
Genau. Macht sehr viel Sinn.
Das macht für mich total Sinn. Das würde ich sagen, ist das, was ich vorhin versucht habe zu beschreiben mit meiner Erfahrung, dass das wie ist, ja, als ob das Gewebe immer deutlicher wird und immer fadenscheiniger und dann wirklich zu sehen, aha, okay, so ist das gestrickt und da diese Fäden rauszuziehen und zu sehen. Auch keine wirkliche Substanz. Ja? Oder wie wir ja ein sehr schönes Beispiel hatten in einem Satsang in Tiruvannamalai, wo ein junger Mann anfing, ja, und sagte so, ist das denn überhaupt ein richtiges Verständnis von Selbsterforschung und ist das denn zulässig mit dieser Frage, wer bin ich, zunächst mal auch in diese körperliche Erfahrung von wer bin ich zu untersuchen, ja, oder sagen wir meinetwegen auch eine mentale oder emotionale, ja, und wir haben gefunden, ja, und das wurde, finde ich, sehr schön deutlich, ja, in seiner Untersuchung dessen, wie auch das uns in diese absolute Tiefe führen kann. Dass wir anfangen mit dem, wie, ja, oder kommen wir zurück auf dieses Wolkenbild, was ich vorhin benutzt habe, ja. Und es ist die ganze Zeit schon, sind Wolke und Himmel nicht wirklich getrennt. Und wir können direkt von Wolke zu Himmel gehen und sagen, wow, keine Trennung, alles eins. Oder die Wolke kann anfangen zu untersuchen, ah, okay, ich bin Wolke. Wie ist das beschaffen? Woraus bestehe ich wirklich? Okay, da ist was weiß. Wie sieht das wirklich aus, wenn ich ganz genau schaue?
Zum Beispiel.
Ist es nicht wirklich durchsichtig?
Zum Beispiel in Bezug auf diese Gefühle, ja. Wie vermeide ich zum Beispiel, dass ich wirklich einfach nur Schmerz spüre? Ja, was geht in meinem Geist vor sich? Welche Gedanken tauchen auf, die analysieren, die jemand anderen beschuldigen? Die dramatisieren, die den Schmerz benennen. Ja? Also wirklich auch dafür. Oft ist es so, dass wir erstmal bewusst werden müssen darüber, wie wir uns eigentlich ablenken von diesem unmittelbaren Erleben. Und dann, in der Bewusstheit dessen, kann es eine Entspannung zurückgeben in die Reinheit der Erfahrung. Also insofern, ich glaube, das ist auch das, was du meintest. Ne? Auch die Gedankenschicht sozusagen anzuschauen und zu gucken, wie funktioniert das eigentlich? Wie vermeide ich eigentlich? Oder was will ich eigentlich? Was will ich nicht? Wo will mein Geist vielleicht hin? Welchen Vorstellungen hat er danach? Und vor welchen Vorstellungen hat er Angst? Das wäre dann so ein bisschen in Richtung der Enneagrammarbeit, die Padma anbietet oder mit dem wir auch gemeinsam in Satsang arbeiten, zu sehen, so diese Strukturen auch aufzudecken. Oder, ich meine, ne, du kennst gut die Work und bietest es auch selber an, ist auch tendenziell eine Arbeit, die sich dann auf die Gedanken anschaut und erstmal bewusst macht, was ist da eigentlich an Gedankenstruktur.
Und gibt es irgendwelche Texte oder irgendwelche, wenn man Werkzeuge hat, die jetzt 2, 3 genannt, gibt es irgendwelche Texte sozusagen, an denen ich mich entlang hangeln kann, um das zu vertiefen? Also macht ein strukturiertes Vorgehen in irgendeiner Form Sinn oder ist es in eurer Erfahrung einfach eher so mit allem, was auftaucht, zu gucken, was mache ich jetzt damit und mir dann doch wieder einen Lehrer zu suchen, der mich dann sozusagen darauf hinweist, was wirklich da ist?
Je nachdem, was jedes individuelle Wesen zu jedem gegebenen Zeitpunkt anspricht, ja, das kann sehr unterschiedlich sein. Und es gibt wundervolle Werke und Werkzeuge, ja. The Work empfehlen wir ja auch oft, ja, klar. sehr strukturiert, sehr klarer Ansatz, ja. Für manche ist das genial und zu manchen Zeitpunkten, ja. Und das Enneagramm ist auch in gewissem Sinne sehr klar strukturiert und
manchmal empfehlen wir auch Bücher oder sich damit auseinanderzusetzen und das einfach mal Elis Buch zu oder irgendein Enneagramm
zu lesen. Oder tatsächlich, ja, auch Elis Buch, Sudden Awakening, plötzliches Erwachen.
Und das spirituelle Enneagramm.
Das spirituelle Enneagramm wäre wieder Enneagramm, aber auch das andere Buch von ihm ist ja nicht unbedingt aufs Enneagramm bezogen, ja. Aber ich finde, da beschreibt er das auch sehr, sehr schön, sehr klar strukturiert, so. Eine ziemlich genaue, präzise Anleitung zu deinem eigenen Erwachen sozusagen, ja. Und klar, Bücher von Ramana sind sowieso oftmals sehr, sehr klare Anleitungen.
Ich verstehe es eigentlich so, dass wir auch neben dem unmittelbaren im Satsang sein, biete ich aber ein Spektrum von den Sachen an, die ich hilfreich finde. Und das findest du zum Beispiel auf meiner Webseite. Findest du eine Literaturliste mit all den Büchern sozusagen, Medien, die ich für sinnvoll halte, wo ich die meiste Kraft drin sehe. Ja. Und dann würde ich sagen, ist es natürlich der individuellen Person überlassen, wo wird es hingezogen? Was ist im Moment gerade das Stimmige? Vielleicht ist es stimmig, sich eine Zeit lang mit der Work zu beschäftigen oder mit dem Enneagramm und dann merke ich, jetzt ist was anderes dran, das. Insofern, es kommt von allen Richtungen, kann es hilfreich sein, wenn es auf die Essenz weiter ausgerichtet ist.
Und für manche ist es gerade genau der Zeitpunkt, endlich mal alles verstehen und studieren und machen loszulassen und alle Struktur fahren zu lassen, wegspülen zu lassen.
Okay, eine letzte Frage habe ich noch für heute. Es ist ja was viele im Westen auch sehr beschäftigt, wenn sie hierher kommen nach Indien, weil ein altes Thema hochkommt, was vielleicht lange in Vergessenheit geraten ist. Was ist denn für euch Gott?
Irgendetwas zu sagen auf diese Frage, ja, wenn ich irgendwas sagen würde, das ist Gott, dann würde es was geben, was nicht Gott ist. Ja. Sobald wir irgendwie sagen, das ist es, unser Mind ist so, unser dualistisches Denken ist so gestrickt, dass es sagt, okay, dann gibt es etwas, was außerhalb dieser Menge ist, was dann nicht Gott wäre. Und das stimmt für mich nicht. Dass es das ist und etwas anderes nicht. Also positiv gesagt, letztendlich ist alles das Göttliche.
Und Padma, hast du noch eine andere Antwort dazu?
Ich habe einen anderen Gott. Ich kann dir sagen, aus meiner Erfahrung, ich habe tatsächlich sehr, sehr ein Leben lang gelitten an meinen Vorstellungen von Gott. Ja? Oder von meiner Suche nach Gott irgendwie immer noch mehr Trennung erfahren im gewissen Sinne, ja, was sehr leidvoll war wirklich für mich. Und insofern ist das tatsächlich eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt dieses Findens von Freiheit, von Wahrheit, ja, dass erkannt wird, dass dieses Göttliche wirklich alles sein muss. Alles nicht nur enthalten oder hervorbringen, sondern wirklich alles zugleich ist. Dass alles zugleich sein muss. Dass wirklich nichts davon ausgeschlossen werden kann. Denn das ist das Leiden, ja. Das war jedenfalls in meiner Erfahrung sehr, sehr phasenweise, auch schon in meiner Jugend und ich glaube auch schon Kindheit sehr bewusst. Aber spätestens in der Pubertät ist es mir sehr leidvoll bewusst geworden, ja. Dass dieses Getrenntsein oder dieser Glaube, dass ich irgendwie ausgeschlossen bin aus dem Göttlichen. Und damit kommt dann all das, wie ich nicht okay bin oder was an mir nicht in Ordnung ist, oder, ja. Das habe ich als sehr, sehr akut leidvoll erlebt. Und insofern ist das für mich eigentlich sehr, sehr wichtig tatsächlich. Jetzt gerade, wo du das fragst, merke ich, ist es eigentlich erstaunlich, dass ich so wenig über Gott rede. Aber wahrscheinlich einfach deshalb, weil dieser Begriff so missverständlich ist. Ja, weil wir so schnell eine Vorstellung haben von, Gott. das ist Gott und ich nicht.
Und dabei ist es eigentlich für mich ein Hinweiswort auf das, was vor den Vorstellungen ist, was keine Vorstellung ist. Weil ich nun dasselbe dann wie Stille oder Sein oder Präsenz. Ein Wort, ein Klang irgendwie, der irgendwo auf diese tiefere, wortlose Erfahrung oder Nichterfahrung hindeutet. Und mittlerweile können wir sogar das Gott wieder als Hinweiswort nehmen und verstehen.
Sogar das. Obwohl es so überlastet und überfrachtet und so viel missverstanden und missbraucht wird. Immer noch, ja. Ich meine, es werden Kriege geführt im Namen Gottes.
Papaji hat mal gesagt, nichts ist jemals geschehen, nichts wird jemals geschehen. Du bist schon immer perfekte Liebe, perfekter Frieden. Wie können wir das verstehen, wenn es für uns so aussieht, als wenn eigentlich die ganze Zeit was geschieht? Da unten schürft jemand mit seiner Schaufel auf den Weg oder da rufen die Kinder, da fließt der Fluss. Wie kann es sein, dass nichts jemals geschehen ist und nichts jemals geschehen wird?
Wenn du genau hinschaust, siehst du, dass diese Aussage schon nicht wahr ist, ja, dass dauernd oder immer etwas passiert. Es gibt immer Lücken dazwischen, immer Unterbrechungen. Und allein die wahrzunehmen, lässt es durchsichtig werden. Und in dem Sinne können wir sagen, ist das alles Illusion. Ja, es ist vergänglich, es kommt und geht. Und im Wesentlichen, was da hindurch sichtbar wird sozusagen, rührt sich nicht. Das wird dadurch nicht beeinträchtigt. Und so wie die Stille, von der wir oft sprechen, ja, wie gerade jetzt, wie du sagst, ja, wir sitzen hier am Ganges in Indien. Hier schürft jemand, da sind irgendwie Kinder unterwegs, da ist ein Vogel, da fährt ein Auto vorbei, irgendwo wird gebohrt, ja. Und doch ist zwischendrin und sogar währenddessen diese Stille auch hier. Und die wird davon nicht beeinträchtigt. In der passiert nichts.
Aber das kann nicht verstanden werden. Das wird nur erfahren, wenn du wirklich diese Momente erlebst, wo das Denken wirklich zum Stehen kommt. Und dann gibt es eine Gleichzeitigkeit von einem Geschmack, dass nichts da ist und alles da ist. Ja. Das ist wirklich, ich finde, das ist eine der tiefsten Aussagen von, gibt es auch von Ramana und von Papaji. Das kann man erklären, aber letztendlich richtig deutlich wird es eigentlich nur in den Momenten, wo Tiefe, der Verstand wirklich zu einer tiefen Ruhe kommt. Und wo du merkst, alles was geschieht, ist eigentlich nur eine Idee vom Verstand, der sagt, jetzt geschieht etwas. Wenn die Idee nicht da ist, dann ist irgendwie gleichzeitig, scheint zu geschehen und alles ist doch still.
Und ungetrennt. Also selbst dieses Schürfen, dieses Hämmern, dieses Bohren, nichts, was du wirklich absondern kannst, wo du sagen kannst, okay, da ist Stille und das ist, auch das ist ein.
Und dann ist es so eine paradoxe Gleichzeitigkeit, wie gestern jemand im Satsang sagte, wo der Wind total laut war. Und dann ist das, der Wind ist das Brüllen der Stille, ja, sagte jemand. Und dann ist der Sound, ist, ja, der Klang ist gleichzeitig still und ein Gedanke ist gleichzeitig leer.
Ja, okay, auch wenn dieses ganze Interview also einfach nur eine Illusion war, danke ich euch recht herzlich.
Ja, danke auch für diese schöne Illusion. Schönes Spiel dann.
Ja, ja, danke schön.
Danke.
Hallo, hier zu Hause.
Ist da jemand?
Ist da jemand, genau.
Ja, ist da. Okay.